Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim MySelf-Magazin. Das Thema unserer heutigen Folge: Mein Mann, seine Kinder und ich. Wie es sich anfühlt, ungewollt Stiefmutter zu werden, das hat uns Tanja erzählt, die sich eben in einen Mann verliebt hat, der zwei Kinder hat. Sie selbst war damals 42 Jahre alt und sie wollte nie Kinder, weder eigene noch fremde. Wie sie sich in ihrer Rolle jetzt fühlt und welche Schwierigkeiten sie dabei erlebt hat, das klären wir in dieser Folge. Jetzt begrüße ich aber erst unsere heutige Expertin und das ist Hanna Gentsch, Paartherapeutin aus München. Und ihr kennt sie ja bereits aus einigen unserer bisherigen Folgen. Hallo Hanna.
Hallo Alex, ich freue mich, hier sein zu dürfen und vor allem freue ich mich auf unseren spannenden Fall von heute.
Ja, Stiefmutter sein, ohne Kinder zu wollen. Was sind deine ersten Gedanken zu diesem Fall?
Spannend. Wir haben im heutigen Fall, glaube ich, alles mit dabei, von spannenden Emotionen, die da reinkommen, zu gesellschaftlichen Kontroversen, die wir durch den Fall vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, nachvollziehen können. Ja, genau.
Ja, und warum Tanja sich auf ein Leben mit Simon und seinen Kindern eingelassen hat, wie sie sich dabei fühlt, was sie bereut oder auch vermisst, das hat sie uns erzählt. Zum Schutz ihrer Familie anonym und deshalb erzähle ich ihre Geschichte. Wir kannten uns 3 Stunden, als er mir erzählte, dass er 2 Kinder hat. Da war es schon um mich geschehen, es war Liebe auf den ersten Blick. Dass er eine Partnerin hat, habe ich nach unserem ersten Kuss erfahren. Dass sie keine Chance gegen uns haben würde, wusste ich aber auch. Als er von seinen Kindern sprach, war ich geschockt. Ich war 42 Jahre alt, hatte schon oft geliebt und gelitten, aber die Begegnung mit Simon hat alles relativiert. Inzwischen sind wir seit 4 Jahren zusammen, mein Gefühl für ihn ist immer noch dasselbe. Er ist mein großes Glück und ich möchte alles dafür tun, damit das so bleibt. Ich wollte allerdings nie Kinder, weder eigene noch fremde. Ich weiß nicht, warum mein Kind mein Leben besser machen sollte. Ich möchte unabhängig bleiben. Ich schlafe gern aus, ich reise viel, treffe Entscheidungen spontan und ich hasse Kochen. Ich habe nicht einmal einen Hund, obwohl ich Tiere liebe, weil mir die Verantwortung zu groß ist. Deshalb hatte ich auch keine Vorstellung von mir als Bonusmutter. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ein Alltag mit Kindern wäre. Auch nicht, nachdem ich erfahren hatte, dass Simon Vater ist. Zum Glück war ich nicht der Trennungsgrund. Die beiden hatten sich als Paar auseinandergelebt und auch die Mutter hatte sich neu verliebt. Ich glaube, das ist wichtig für die Beziehung zwischen den Kindern und mir. Sie waren 2 und 5 Jahre alt, als ich sie kennenlernte. Ich habe nichts Mütterliches, deshalb kann ich auch mit der Rolle der Stiefmutter nichts anfangen. Ich möchte den Kindern ein Vorbild sein, ja, eine Bezugsperson, aber keine zweite Mutter. Warum können sie nicht schon 15 oder 17 Jahre alt sein, dachte ich, als ich sie nach 3 Monaten zum ersten Mal traf. Sei froh, sagten meine Freunde. So klein wie sie sind, kannst du eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und wenn ich das nie wollte? Ich war Paul und Alva gegenüber nicht abgeneigt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und ein halbes Jahr später bin ich zu ihnen gezogen. Das hat mich selbst überrascht. Ich dachte, ich würde länger an meiner eigenen Wohnung festhalten. Aber ich wollte in Simons Nähe sein, so oft wie möglich. Kinder geben einem so viel zurück, schwärmen meine Freunde und warten darauf, dass ich nicke. Aber ich erlebe das nicht so. Als Bonusmutter habe ich nicht das Gefühl, für mein Engagement entlohnt zu werden. Traurige Kinderblicke stimmen mich weder milde noch um. Ich bin nicht so leicht zu entzücken. Mir fällt es schwer, Eltern zu vermitteln, wie sich meine Situation anfühlt. Die Hälfte meines Lebens ist jetzt so, wie ich es nie wollte. Simon hat eine Win-Win-Situation. Jede zweite Woche lebt er mit seinen Kindern zusammen. Mich hat er auch. Er gewinnt und ich verliere etwas, nämlich Unabhängigkeit, Freiheit und Ruhe. Und das ist ein harter Kompromiss. In den Diskussionen um Patchwork-Familien geht es meist um Stiefmütter, die Kinder haben oder welche haben wollen. Selten geht es um Frauen wie mich. Meine Rolle ist isolierter und weniger definiert. Wenn Simon und ich einmal im Jahr für 2 Wochen in den Urlaub fahren, vermisst er Alva und Paul immer, nach 10 Tagen sogar stark. Mich macht das traurig, denn es sind diese Wochen im Jahr, in denen mein Leben so verläuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Dabei versucht Simon, es mir leicht zu machen. Er kauft für uns ein, kocht und organisiert den Alltag. Er steht nachts auf, wenn ein Kind hustet und bleibt zu Hause, wenn es krank ist. Ganz selten helfe ich aus und hole ein Kind von der Schule ab oder passe zu Hause auf. Simon fragt mich sogar jedes Mal. Er hat in mir nie eine Zusatzmutter gesucht. Erst hatte ich mir vorgenommen, mich nicht in die Erziehung einzumischen, aber das klappt nicht, wenn man unter einem Dach lebt. Gerade Tischmanieren sind mir wichtig und wenn die Kinder mit dem Essen spielen, muss ich eingreifen. Meist bitte ich Simon, etwas zu sagen, weil ich bin nicht gelassen. Mir fällt es schwer, Dinge 100 Mal zu sagen, weil ich nicht verstehen kann, warum sie nicht umgesetzt werden. Ich sehe mich von außen, höre meinen harschen Tonfall und denke, sei verständnisvoller mit ihnen. Was ist, wenn sie dich nachahmen? Gleichzeitig reagiere ich aufrichtig und nehme die Kinder ernst. Simon hat mir erzählt, dass Alva das schätzt. Sie bespricht Dinge mit mir, die sie ihrem Vater gegenüber nicht erwähnt. Und ich glaube, das ist richtig. Ich möchte gern ihre Gefährtin sein und Mädchenkram austauschen. Ich werde ihr erzählen, dass auch ich ein Trennungskind bin. Dass ich immer für sie da bin. Ob ich mich richtig verhalte? Keine Ahnung. Für Bonusmütter kann es genauso wenig Regeln geben wie für Leibliche. Immer noch wäre ich lieber keine Bonusmutter. Aber ich liebe Simon und so wage ich einen Kompromiss, den ich für keinen anderen Mann auf der Welt eingehen würde. Ich teile mein Leben mit seinen Kindern. Ja, das ist meine Geschichte. Hannah, wir sprechen hier im Podcast immer wieder über gute Kompromisse. Klingt das für dich wie ein guter Kompromiss, den Tanja hier eingeht?
So richtig mit einem herzhaften Ja kann ich es leider nicht beantworten, denn eigentlich sollte ein Kompromiss ja dazu da sein, dass sich beide in ihren Bedürfnissen, in ihren Wünschen wiederfinden und sich auch beide Bedürfnislagen in dem Kompromiss widerspiegeln. Und das hört sich in diesem Fall leider hundertprozentig nicht so an. Und ja, Kompromisse dürfen fordern, aber sie sollten natürlich nicht dazu führen, dass sie überfordern auf lange Sicht gesehen.
Okay, also das heißt im Prinzip wirkt das also eigentlich wie ein schlechter Kompromiss. Das heißt, gehen wir doch nochmal da einmal zurück. Wenn man jetzt mal definieren muss, gut, schlecht, ich meine, ja, was ist gut, was ist schlecht, aber wenn es jetzt um das Thema Kompromiss geht, weil das ja so essentiell ist für Beziehungen, bedeutet also schlechter Kompromiss, zusammengefasst, wenn die eigenen Bedürfnisse dabei nicht vorkommen, wenn man trotz alledem immer wieder über seine Grenzen geht, es aus der Liebe zu jemand anderem tut? Ist das so die Definition von schlechtem Kompromiss oder gehört da vielleicht noch was dazu?
Naja, ich glaube, ein schlechter Kompromiss, ehrlicherweise ist es auch das erste Mal, dass ich das Wording für mich wahrgenommen habe, guter und schlechter Kompromiss. Ich fand es ganz spannend, die Frage von dir jetzt zu hören. Und ein schlechter Kompromiss, ja, wahrscheinlich wäre meine persönliche Definition davon, wenn es in der Tat immer wieder zu Überforderungen kommt, zu Grenzüberschreitungen der eigenen Grenzen, dass man sich selbst verliert auch innerhalb dieses Kompromisses und zu wenig ich noch da bin in meinem alltäglichen Leben. Ich glaube, dann kann man vielleicht wirklich von einem schlechten Kompromiss sprechen.
Sie sagt ja, dass eben quasi die Hälfte ihres Lebens jetzt so abläuft, wie sie es nie wollte, nämlich als Bonusmutter. Und selbst zum Schluss sagt sie ja, sie wäre immer noch lieber keine. Ja. Sie ist jetzt aber nun mal eine. Und das, obwohl sie eigentlich so klar kommuniziert, das wollte ich nicht. Das heißt, die Liebe dazu muss riesengroß sein. Wenn man sich jetzt versucht, in dieser Rolle einzufinden, der Stiefmutter, der Bonusmutter, mit dem Background, wie kann das funktionieren?
Ja, wie kann das funktionieren? Jetzt bräuchten wir Sie natürlich dazu, dann könnte sie es uns am besten erklären.
Sie hat mir noch ein paar Geheimnisse verraten, die streue ich ab und an mal ein.
Aber das ist gut. Am Ende, wie kann das funktionieren? Wahrscheinlich, dass sie auch da, wahrscheinlich funktioniert es wieder im Hinblick auf ihr eigenes Konto, dass sie wahrscheinlich sehr viel einzahlt in die Beziehung zu ihrem Partner, in die Beziehung zu den Kindern und wenig bei sich einzahlt. Und da ist wirklich die Frage, wie lange hält sie das durch? Und kann man das wirklich auf die Dauer durchhalten, dass man immer mehr im Geben als im Nehmen ist und seine eigene Lebensperspektive, die sie ja offenbar für sich hatte, sie hat ja sich ganz bewusst dagegen entschieden, Kinder zu haben, eine eigene Familie zu gründen, ist jetzt den Kompromiss eingegangen, ihr Leben zu teilen, wie sie ja sagt, mit den Kindern ihres Partners. Und am Ende, glaube ich, wird die Zeit zeigen, ob sie das halten kann.
Ja, das verstehe ich gut. Ich glaube, natürlich jede Situation, die man mit Kindern dann auch mitbekommt oder an denen man vielleicht auch wächst, kann ja auf die eine oder andere Seite dann einzahlen. Entweder auf die Seite mit, ja, okay, der Kompromiss ist gut, ich kann das weiterleben oder, oh mein Gott, was tue ich mir hier eigentlich an?
Schauen wir mal, wie es wird, wenn die Kinder in der Pubertät sind.
Ja, man drückt ja wirklich die Daumen. Also was sie im Gespräch noch erzählt hatte, war, dass zum Beispiel, wenn jetzt Probleme auftauchen, dann informiert sie sich mittlerweile schon selbst über Lösungen. Sie versucht, sich so ein bisschen mehr einzubringen. Sie bittet aber in Erziehungsfragen immer einfach die leiblichen Eltern da um Hilfe, weil sie sich da nicht so arg reinstürzen will. Gleichzeitig hat sie gesagt, sie fühlt sich einfach auch wie so eine Flipperkugel, weil du wirst von links und rechts hin und her geschubst. Sie weiß nicht so genau, was soll ich tun, was kann ich tun. Ich glaube, das wäre doch jetzt eine gute Stelle, um mal darüber zu sprechen. Allgemein das Thema Bonusmutter, ne? Wenn man Patchwork anschaut, das ist ja einfach eine krass schwierige Rolle, ob man die Kinder jetzt wollte oder nicht, aber was sagst du dazu?
Es ist unglaublich herausfordernd. Auch ich habe in der Praxis Mütter oder auch Bonusväter, deren Plan es nicht war, in der Tat selbst Vater oder Mutter zu werden und sich dann wirklich auch auf das Patchwork-Leben eingelassen haben und manchmal, glaube ich, glücklicher, manchmal unglücklicher mit der Situation sind, je nachdem, in welcher Phase, Periode man sie da gerade erwischt. Aber es kann eigentlich unglaublich bereichernd sein für beide Teile, weil man muss sich ja überlegen, man selbst, der jetzt vielleicht nicht die volle Verantwortung tragen möchte, selber Kinder zu bekommen, die volle Erziehungsverantwortung, vielleicht auch die finanzielle Verantwortung, was ja in unserer heutigen wirtschaftlichen Zeit durchaus auch mit reinspielt, dann kann es ja ein Geschenk sein, einfach so ein bisschen am Spielfeldrand zu stehen, trotzdem mitjubeln zu dürfen und diese ganzen schönen Momente mit der Familie, die dann ja auch die eigene Familie ist, teilen zu können und erleben zu können. Und auf der anderen Seite, natürlich auf der Seite der Patchwork-Familie, ist es ja auch ein Geschenk. Die Familie bekommt noch eine Person mit dazu, die berät, die liebt, die da ist. Am Ende kann es wirklich schön sein, wenn offen kommuniziert wird, wenn gute Grenzen gesetzt werden, wenn offen kommuniziert wird, wenn ehrlich miteinander gesprochen wird und es zu guten Abstimmungen kommt, dann kann es, glaube ich, ein wirkliches Geschenk sein für alle Beteiligten.
Was sind denn aus deiner Praxis so die Erfahrungen, was sind die größten Probleme innerhalb von Patchwork-Familien?
Also ehrlicherweise, die größten Probleme sind, wenn eben die neue, in Anführungsstrichen, Person, die dazukommt als Partner oder Partnerin, keinen richtigen Platz bekommt. Das heißt, wenn nicht klar ist, in welcher Rolle fungiert denn jetzt er oder sie da, was für eine Erziehungsverantwortung, was für Rechten, Pflichten hat denn er oder sie in dem ganzen Konstrukt. Und da kommt es wirklich in der Tat ganz häufig zu Verletzungen, zu Grenzüberschreitungen, zu Konflikten. Und da ist es super wichtig, im Austausch zu bleiben.
Das heißt, du würdest sagen, wenn ich jetzt eine neue Beziehung eingehe, wie ja Tanja auch gemacht hat mit Simon, und da sind Kinder im Spiel, dann sollte man sich schon relativ schnell nur mit der leiblichen Mutter oder dem leiblichen Vater, je nachdem, zusammensetzen und auch wirklich im Großen besprechen, wie das aussehen soll. Natürlich mit der Voraussetzung, dass es da keinen Streit gibt oder keinen Ärger, ne? Das ist jetzt die Ideallösung.
Ja, also klar, in der Ideallösung und in der idealen Welt, die man sich ja irgendwie gefühlt für die Minis natürlich immer wünscht, dann ja, sollte man sich zusammensetzen. Und ich hoffe so sehr, dass man, auch wenn es Konflikte oder Streit gibt, man die Kinder doch im Blick hat und auch wenn man vielleicht nicht gut auseinandergegangen sind, es schafft, miteinander über die Kinder zu sprechen und da gute Lösungen zu finden.
Ja, weil ich meine, im Endeffekt, die Kinder selbst können für diese Situation ja überhaupt nichts. Ich meine, jede zweite Ehe wird geschieden in Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch so, wenn nicht sogar viel mehr. Die Zahl kursiert ja schon seit Ewigkeiten herum.
Eher weniger in der Tat.
Eher weniger?
Ja, hat mich auch gewundert.
Interessant.
Ja, total. Die Studien sind runtergegangen. Während Corona und nach Corona dachten ja die alle, die Scheidungsraten werden explodieren.
Ja, dachte ich auch.
Nein, die Statistiken sind eher
interessant.
Stabil oder auch teilweise ein bisschen runtergegangen.
Vielleicht bin ich zu sehr von mir selbst ausgegangen. Ja, aber ich meine gerade, ne, okay, wenn es runtergeht, umso besser, weniger Trennungskinder. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn sich eben Eltern dann streiten über Kinder, über Erziehung, über Alltag im Endeffekt ja doch einfach, dafür können die Kleinen ja wirklich nichts. Und deshalb ja umso wichtiger, die Bedürfnisse von ihnen im Blick zu haben. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn man jetzt eben dieser dritte Part ist. Auf eine Art und Weise ja doch das fünfte Rad am Wagen in der Erziehung. Was kann man so für sich tun, um da Balance reinzukriegen?
Es ist am Ende Teamwork. Man ist ja da ganz stark davon abhängig, wie agieren denn da jetzt so die anderen Protagonisten in dem ganzen Spiel und wie sehr lassen die sich auch auf mich ein und ich mich auf die anderen. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, was mir so ein bisschen fehlt, ist ihre emotionale Welt den Kindern gegenüber. Mhm. Also wie steht sie denn da den Kindern gegenüber?
Sie scheint sich ja durchaus sehr auf eine Art und Weise ein bisschen verschlossen zu haben. Gleichzeitig hat sie auch von einer Situation erzählt, wo sie sagte, ja, sie war mit der Alva quasi unterwegs. Sie waren bei so einer Veranstaltung zusammen. Es war eine Buchpremiere für Kinder. Und mit der Alva hat sie eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Und sie hat sich dann quasi, wollte ihr so ein bisschen was vorleben, hat sich dann gemeldet, hat quasi eine Frage gestellt, um so zu zeigen, irgendwie, schau, da ist nichts dabei, sich zu melden, für sie so ein Vorbild zu sein. Es war ihr Versuch, quasi so ein bisschen der Alva auch was mitzugeben, ihr was zu zeigen. Sie sagt ja schon, sie hat sie wahnsinnig gern, aber sie sagt auch, sie ist nicht kalt, aber irgendwie, es kickt ihr einfach nicht ganz ins Herz, ne? Mhm. Und sie sagt ja selbst, dass sie mit der Situation total hadert, weil man will natürlich ja auch einem Kind nichts vorspielen. Das wäre ja auch schlimm, wenn man falsche Liebe vorgaukelt, da lernt es jetzt, glaube ich, auch nichts. Aber ja, verzwickt.
Es ist verzwickt. Die Frage ist ja nur, ob es da nicht vielleicht auch mehr, also ich meine, es müssen ja jetzt gar nicht die großen Muttergefühle kommen. Und ich glaube, das würde Alva und der Kleine ja auch gar nicht wollen. Die haben ja ihre Mama als Bezugsperson. Aber vielleicht dennoch würde sich mehr Emotionalität auch bei ihr aufbauen, wäre sie mehr involviert. Weil sie sagt ja ganz klar, sie nimmt sich da raus aus der Erziehungsverantwortung, aus den Entscheidungen. Und wenn sie da vielleicht auch so ein bisschen mehr in the game wäre, in dem Alltag von den Minis, in den Familienentscheidungen, dann, glaube ich, könnte sich durchaus mehr aufbauen. Und ich glaube, auch da hätten alle was davon. Weil ständig in so einem distanzierten, ich weiß auch nicht richtig, so Gefühl zu sein, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber es gar nicht mal so richtig in diesen Pool der Liebe quasi reinzuspringen, weiß man ja gar nicht, ob man doch ganz gut und gerne darin schwimmt.
Ja, da gebe ich dir total recht. Im Endeffekt, ich meine, sie lebt das Leben ja schon und dann kann man es ja auch mal ausprobieren. Nicht immer nur Family, Leben, Leid, weil das ja auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auf eine Art und Weise ja auch eine Ausrede zu sagen, ja, aber ich gehöre ja gar nicht dazu. Ich will diese Verantwortung nicht, aber trotzdem ist sie ja seit 4 Jahren Teil davon. Sie sagt ja selbst, sie ist auch ein Trennungskind, bestimmt schwierige Situationen auch mitgemacht. Darüber hat sie jetzt ehrlicherweise nicht gesprochen, das müssen wir jetzt auch nicht, aber ich glaube, wenn man selber damit total die Schwierigkeit hat, sich auf andere da einzulassen, dann da liegt ja dann auch was.
Sicherlich, ja. Und wahrscheinlich liegt genau auch da so ein bisschen der versteckte Knoten in ihrer Emotionalität. Vielleicht wurde sie auch mal von neuen Partner, Partnerin der Eltern wieder verlassen, weil die Beziehung nicht gehalten hat. Vielleicht wollte sie das auch oder möchte es den Kindern nicht antun, sich emotional so sehr daran zu binden, um den Kindern diese Verletzung und diesen Abschied zu ersparen. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie das Leben sein könnte, wenn sie denn in diesen Pool reinhüpft. Und nur weil man sich trennt, heißt das ja dann auch nicht, dass man die Kinder nicht mehr sehen kann und den Kontakt nicht halten darf. Also ich glaube, auch da würden ja beide Eltern, die im Sinne und für das Wohl der Kinder denken und sprechen, handeln, bestimmt den ein oder anderen Zoobesuch und den Besuch in der Eisdiele unterstützen, dass da die Beziehung halten kann.
Ja, das finde ich ja total interessant. Im Endeffekt, ich meine, eine Beziehung geht vorbei, die Partner kriegen neue Beziehungen, man lebt quasi Patchwork. Und wenn das dann wieder vorbeigeht, ich meine, wie du sagst, auch da bedarf es viel Gesprächsbedarf, aber es stimmt schon. Ne? Man hat ja auf eine Art und Weise, könnte ich mir vorstellen, einfach auch Angst, dass man zu sehr in das Leben der Kinder reinrutscht und dann vielleicht wirklich wieder herauskatapultiert wird oder vielleicht auch selber die Entscheidung trifft und dann sich denkt, jetzt bin ich ihnen zu nahe gekommen, jetzt vermissen sie mich vielleicht oder ich habe sie traumatisiert, weil ich einfach gegangen bin oder ja. Alles ein bisschen schwierig. Ne?
Es ist immer schwierig, aber am Ende, ja, wir suchen alle danach und Sicherheit ist etwas Wunderschönes, aber es ist ein Trugschluss. Die 100%ige Sicherheit gibt's nirgends.
Ja, da hast du recht. Und was ich gerade noch interessant fand, als du vorhin meintest, ne, sie traut sich vielleicht nicht so richtig in den Family Pool damit reinzuspringen. Sie hat auch erzählt, bevor sie quasi zu Simon gezogen ist, was ja doch relativ schnell ging, die Kinder haben sie da manchmal gefragt, ja, übernachtest du eigentlich heute bei uns? Und sie war immer so, ja, wenn es für euch in Ordnung ist, weil sie dachte, sie stört. Und es hat schon eine Weile gedauert, bis sie verstanden hat, dass die Kinder eigentlich nur wissen wollten, bist du jetzt hier, ja oder nein? Und wenn ja, wie lange? So, und die haben sich gar nicht so gestört davon gefühlt, sondern die wollten eher klare Verhältnisse. Kann man da eigentlich nicht auch so ein bisschen was von kindlicher Naivität wieder lernen, sich das so selbst zurückzuholen, dass man nicht in allem immer so verkopft ist, sondern einfach mal ausprobiert?
Schön, dass du sagst Naivität. Ich hätte jetzt vielleicht eher Coolness gesagt, weil ich persönlich, ich habe ja auch meine 2 Minis zu Hause und ich denke mir so oft, die haben eine viel coolere Weltanschauung auf die Dinge, was so passiert um sie herum, auch wenn sie manchmal ihren Senf zu meinem Alltag, meinem Leben dazugeben, wenn wir alle abends zusammensitzen und vom Tag erzählen. Ich bin manchmal richtig neidisch, weil ich mir denke, oh Mann, ich wäre auch gerne so, ohne diese ganzen negativen Erfahrungswerte, die man halt dann mit Anfang 40 doch so mit sich rumschleppt. Und ich glaube, Kinder gehen da so viel argloser und liebevoller in Situationen rein und können somit auch die uns als Erwachsene ganz oft mit einpacken in diese schöne Welt.
Ja, total. Also ich musste gerade echt schmunzeln, weil also ich für mich definiere Naivität als wirklich als was Schönes. Ne? Mhm. Also man ist eigentlich noch nicht so vom Leben gezeichnet. Man ist nicht von zu viel Negativität gezeichnet, die man ja einfach nutzt. Das Leben bringt es mit sich. Man macht schlechte Erfahrungen, auch daraus wächst man. Aber ich glaube, gerade in der Liebe und in Beziehungen, da muss man sich ja so ein kleines bisschen Naivität bewahren. Sonst würden wir wahrscheinlich alle keine einzige Beziehung mehr eingehen, weil man ja weiß, oh, das könnte wehtun. So, mhm. Oder? Ja, aber ich finde, Coolness trifft es eigentlich auch ganz gut, weil es ist schon auch ne cool zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Wenn wir uns jetzt nochmal die Beziehung der beiden anschauen, weil ich finde, in der Geschichte war ja eigentlich noch was ganz Interessantes drin, nämlich, dass der Simon ihr ja ganz, ganz viel abnimmt, wenn es um die Kinder geht. Und sie sagt irgendwie, ja, er steht nachts auf, er geht einkaufen, er macht und tut, sobald es um die Kinder geht, er will sie damit gar nicht belasten. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Beziehungsdynamik der beiden da ja auch ein bisschen Konfliktpotenzial beinhaltet. Weil ich meine, das klang jetzt für mich so, er macht sehr, sehr viel für sie. Sie nimmt sich da zurück, weil sie sich nicht einmischen will. Aber da kann ja super schnell eine Disbalance entstehen.
Die ist wahrscheinlich schon da. Also ich kann mir vorstellen, dass er das alles so macht, weil er das Gefühl hat, ah, für mich hat sie sich ja eh gegen ihren ursprünglichen Lebensentwurf entschieden. Jetzt lebt sie da mit meinen Kindern das Leben, was sie eigentlich nicht wollte. Auch das wird ja nicht nur hier in ihrer Geschichte das Thema sein, die sie dir erzählt hat, sondern das wird ja generell auch ganz viel Thema zu Hause bei den beiden sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da wie aus so einem schlechten Gewissen heraus agiert, um ihr das so recht zu machen und sie natürlich auch in dieser Liebesbeziehung zu halten. Denn Liebe scheint ja wirklich genug und ausreichend da zu sein zwischen den beiden. Sonst würden sie ja beide nicht so leben, weil ich kann mir auch auf seiner Seite vorstellen, er wird sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes gewünscht haben für seine Kinder, für sein Familiensetup. Da wäre es ja auch leichter, wenn man jetzt mal in seine Position geht, jemanden zu sagen, der sagt, boah, cool, was, du hast zwei, oh, ein Mädel und ein Junge, das ist ja toll, wann lerne ich sie kennen, ich freue mich total, ich gehe eh so gerne in den Zoo und schwimmen und whatever.
Ja, das wäre ja also, praktisch.
Genau, es wäre super praktisch und es wäre super schön. Und ich glaube, so ist es ja für beide anstrengend bestimmt an der einen oder anderen Seite. Und jeder gibt was von sich ab, von seinen oder von ihren Bedürfnissen. Und deswegen eine Disbalance ist, glaube ich, sowieso da, ja.
Wie könnte man denn auch vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt heute hier von dieser Folge, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken und die merken irgendwie, beide gehen ein bisschen über ihre Grenzen, aber man liebt sich trotzdem sehr. Wie kann man das denn lösen? Wieder, ich sag mal, mehr ein Team zu werden und nicht nur, dass der eine für den anderen in seinem jeweiligen Bereich quasi alles tut, sondern irgendwie ein bisschen mehr zusammenwächst, weil es scheinen ja irgendwie zwei Einzelplayer zu sein, auf eine Art und Weise.
Da hast du vollkommen recht. So ging es mir auch, als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe. Es ist zwar ein Team da, aber es kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und damit schmeckt das ganze Süppchen irgendwie nicht so gut, wenn man es zusammenschüttet, weil es zu unterschiedliche Zutaten sind am Ende, die jeder in den Topf mit reinschmeißt. Und ehrlicherweise glaube ich, dass man die ganze Chose nochmal komplett von vorne aufrollen müsste. Sie mehr integriert, auch ihn mehr in die Bedürfnisse nimmt und guckt, was bräuchte er denn, um in dieser Beziehung glücklich zu sein. Also aktuell hört sich's ja sehr so an, wie als würde er sich sehr zurücknehmen. Und ich glaube, es müsste in der Tat ein Teammoment entstehen, wo beide verstehen, wir hier zusammen, aber auch wir hier zu viert. Wir als auch Teil dieser Familie. Und dann, glaube ich, kann man gute Lösungen finden für die Liebe.
Ja, ich finde, das hast du gerade echt schön gesagt mit der Suppe, die danach dann nicht schmeckt, wenn jeder, wenn man sich nicht abspricht, wenn man zu viel reinkippt von irgendwas, was danach gar nicht passt. In dem Fall vielleicht zu viel Zurückhaltung, zu viel Angst. Auch sie sagt ja, sie hat noch nicht mal einen Hund, weil ihr das zu viel Verantwortung ist. Aber da merkt man ja schon so ein bisschen, ey, Verantwortung ist nicht ganz ihrs. Gleichzeitig liegt es vielleicht ja auch einfach an der Angst, was falsch zu machen. Und die kann man dem eigenen Partner ja aber auch nehmen, indem man auch eine Fehlerkultur ein bisschen etabliert, oder? Und sagt, hey, ich weiß, du hast keine eigenen Kinder, du wolltest nie Kinder. Im Zweifel hast du keine Ahnung, wie du das hier machen sollst. Aber komm, ich nehme dich an die Hand und zeig dir, wie man Bonusmutter ist, oder?
Absolut, so. Absolut. Und das Schöne, um ehrlich zu sein, ist ja, Bonusmutter ist so ein bisschen wie die unglaublich dankbare Rolle von Omas und Opas und Tanten und Onkel. Man kann immer nur das coole Zeug machen mit den Kindern. Also klar geht man wahrscheinlich mehr in die Verantwortung auch rein, so wie es die restlichen Familienmitglieder ja auch tun, aber man hat nicht die Hauptverantwortung. Und das ist ja schon eigentlich ein ziemlich cooler Job. Man kann lauter Sachen vielleicht auch nochmal erleben, die man als Kind cool fand und mit den Minis ausprobieren. Eigentlich kann man was total Schönes draus machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen im Endeffekt, weil ich sag mal, wenn es dann ernster wird, kann man ja dann doch wieder die leiblichen Eltern mit ins Boot holen. Klar, wobei natürlich, ich meine, die guten Situationen definitiv kann man machen. Aber klar, wenn man jetzt in einem Alltag auch mit Kindern lebt, hier gibt's ja Vater- und Mutterwochen bei den beiden. Das heißt, die Kinder sind jetzt nicht immer da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit mit Kiddies zusammenlebt, dann gibt's ja auch mal Notfälle oder wo man einspringt und wo man trösten muss oder, ne, oder auch mal eine Grenze setzen muss, eine harte. Da ist es dann die Rolle vielleicht auch wieder ein bisschen eine schwierigere. So.
Klar, sicherlich. Es gibt ja nie nur die schönen Highlights, aber ja in keiner Beziehung. Und was macht eine Beziehung wirklich intensiv? Was gestaltet sie auf Augenhöhe, auch mal die schlechten Zeiten zusammen zu verbringen und durchzustehen? Und im Worst Case haben halt mal alle vier Influenza A oder B und liegen flach zu Hause. Aber auch das kann wunderbar verbinden und zu ganz vielen schönen emotionalen Momenten beitragen.
Es gab noch einen Punkt in ihrer Geschichte, wo sie ja gesagt hat, ja, wenn man über Patchwork-Familien spricht, über Bonusmütter, Bonusväter, dann geht es eben meist um Menschen, die Kinder haben oder Kinder haben wollen. Aber eben nicht so um Frauen eben wie sie, die quasi da reingerutscht sind und es eigentlich gar nicht so wollen. Und deshalb sagt sie ja auch, fällt es ihr zum Beispiel total schwer, mit ihren Freunden darüber zu sprechen, die zum Beispiel auch Kinder haben, weil halt oft gerade bei dem Thema Kinder, da kommt ja viel, ach, die geben einem so viel, ach, das war die beste Entscheidung meines Lebens, bedingungslose Liebe. Und selbst wenn bestimmt das ein oder andere Elternteil anders fühlt und sagt, boah, ich finde das eher öfter anstrengend als gut, das ist ja ein ganz, ganz großes Tabu, so offen spricht man da nicht drüber. Oder die wenigsten, sagen wir mal so. Und sie sagt, sie hadert damit, dass sie da nicht ganz so offen drüber sprechen kann. Was würdest du ihr in so einer Situation raten oder allgemein unseren Zuhörerinnen auch?
Na gut, das sind ja jetzt zwei Themen, die du angesprochen hast. Das ist ja zum einen, wie kann ich über das Tabuthema sprechen, aber zum anderen ja auch, wie kann ich als Bonusmutter darüber sprechen, dass ich mir keine Kinder gewünscht habe. Aber das Gute daran ist ja, es sind ja nicht ihre Kinder. Also am Ende, auch da, um wieder so ein bisschen diesen Kreis zurückzuschließen, zu sagen, ich glaube, es wäre ganz gut, alles nochmal neu aufzurollen und die Suppe nochmal neu zu kochen. Auch hier wäre ja eigentlich total angebracht, so ein kleiner Mindset-Change am Ende, weil eigentlich muss sie ja gar nichts bereuen und eigentlich ist sie nach wie vor in der Rolle, in der sie sein wollte. Sie wollte keine Kinder und deswegen...
Stimmt, die hat sie nicht.
Genau, die hat sie nicht. Sie ist Bonusmama. Sie hat eigentlich unglaublich viele Freiheiten und sie könnte sich wahrscheinlich noch viel mehr Freiheiten nehmen und viel mehr Bedürfnisse in dieses Familien-Setup integrieren, wenn die beiden es hinbekommen würden, offen und ehrlich über den Status quo zu sprechen und zu gucken, was brauchen wir denn, um uns sicher zu fühlen? Was brauchen die Kinder? Was braucht auch er? Welche Bedürfnisse, welche Grenzen bräuchte es? Welche kleinen Auszeiten auch? Wo braucht sie mal ein bisschen Me-Time? Ich glaube, es gibt da noch so viel Potenzial und so viele Rädchen, an denen man drehen könnte, damit sie auch glücklicher und zufriedener in diesem Setup ist und wahrscheinlich am Ende alle, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Weil es hört sich irgendwie von keinem von diesen Vieren in irgendeiner Form befriedigend an.
Sie spricht darüber, dass sie sagt, ja, er ist immer noch bis heute mein größtes Glück. Aber ja, sie sagt nicht, dass die Situation das größte Glück ist. Jetzt kann man sagen, ich komme aus Süddeutschland, da würde man sagen, hier, Düpfle Schießerei, also kleinkariert. Aber naja, aber manchmal sind Wörter halt doch sehr mächtig.
Ne? Ja, finde ich auch, total.
Und was mich jetzt mal noch interessieren würde, du sagst ja quasi, okay, einmal nochmal ganz zurückrudern, nochmal alles neu besprechen, zu gucken, wo liegt hier die Rolle, damit man auch eine erfüllte Beziehung, ein erfülltes Familienleben führen kann. Aber was wäre denn das, wo du sagst, okay, ab hier kann man es nicht mehr kitten? Also gar nicht unbedingt jetzt auf Tanjas Geschichte bezogen, aber in welcher Situation würdest du sagen, hier ist die Paarbeziehung eigentlich nicht mehr möglich in einer Patchwork-Familie und hier sollte man eher Reis ausnehmen.
Aber auch da gibt es ja wieder ganz unterschiedliche Konstrukte. Also ich habe auch in der Tat ein paar bei mir in der Praxis, wo wirklich dieses Patchwork-Ding nicht funktioniert hat und er einfach nicht Teil des Familiensystems sein wollte, aber die Liebe doch so groß ist und er ist nicht mehr Teil der Familie, aber sie sind noch ein Paar. Also muss man Bock drauf haben. Die sehen sich halt nicht so oft, aber sie sehen sich. Ja. Sie führen eine Beziehung, aber er ist nicht involviert mit den Kindern in die Erziehung, macht bei keinen Unternehmungen mit. Also er hat sich da wirklich komplett rausgenommen. Sie macht das alleine mit den Minis, hat natürlich weiterhin den Papa an ihrer Seite. Die zwei leben getrennt. Aber er ist da raus. Er hat sich komplett rausgenommen. Und das funktioniert mal schlechter, mal besser, muss man schon auch sagen. Sie hat da schon auch ihre Momente, in denen sie hadert. Aber sie sind nach wie vor ein Paar und sie karteln es aus. Die sind auf jeden Fall in einem guten, offenen Gespräch.
Ja, das finde ich interessant. Ich glaube, da merkt man ja mal wieder, eigentlich ist es so egal, was man jetzt von gesellschaftsmäßig denken würde, wie sowas auszusehen hat. Das Wichtigste ist doch, dass man für sich selbst, für die Familie, für die Partnerschaft die ideale Lösung findet. Unabhängig von Konventionen oder allem Möglichen.
Es darf ganz viel sein, solange es niemandem wehtut. Ich glaube, das ist immer wieder ein gutes Credo.
Ja, da hast du recht. Jetzt waren wir nochmal bei diesem Tabu. Da würde ich gerne noch einmal mit einer Frage kurz einschreiten, nämlich die Frage, die noch im Raum stand, war, wie spricht man über Tabus? Mit Freunden, Familie, also selbst mit nahen Menschen? Es gibt halt nun mal einfach noch so ein paar Tabus in der Gesellschaft, wo sich einfach viele Leute schwer tun.
Ja.
Nicht alle, aber viele.
Ja, und dann natürlich ist es ein ganz schwieriges Thema für Betroffene, für Mütter, für Väter, die sagen, oh shit, jetzt bin ich nun mal Papa und bin Mama und habe die Verantwortung, aber eigentlich fühle ich mich nicht wohl darin. Und dass das natürlich schwer zu besprechen ist gesellschaftlich und man da schnell abgewertet, bewertet, verurteilt wird und viel Gegenwind bekommt, ja, das ist leider nach wie vor so. Am Ende muss man auch eigentlich sagen, wie mutig. Wie mutig ist es, für seine eigenen Bedürfnisse, für seine eigene Meinung und Gefühle einzustehen und das versuchen zu besprechen. Denn am Ende ist es ja auch ein Versuch, sich zu ordnen. In dem Moment, wo jemand auf dich, auf mich zukommt und sagt, so ist es, in dem Moment versucht ja, das Gegenüber aus seiner Position rauszugehen und sich auch nochmal neu zu ordnen. Dann ist erst der Moment, da zu hinterfragen, aber warum denn? Was überfordert dich denn? Warum bist du nicht glücklich? Du hast vorhin gerade gesagt, es stresst mich so, ich bin da unglücklich. Und dann frage ich mich natürlich gleich als Therapeutin, aber warum? Was sind die stressigen Momente? Was könnte man in diesen Momenten vielleicht auch anders für dich, für die Kinder bewerkstelligen? Welche Lösungen bräuchte es? Welches Backup-System? Läuft die Mutter, der Vater gerade wie in so eine Art Burnout rein, weil die Rahmenbedingungen nicht gut sind? Was kann man verändern? Und natürlich, solange diese ständigen Bewertungen in unserer Gesellschaft vorherrschen, ist natürlich auch gar kein Raum dafür da, Dinge zu verändern und vielleicht mehr Glück und mehr schönere Rahmenbedingungen zu schaffen, sich neu aufzustellen, zu hinterfragen. Umso mehr Themen zugemacht werden, umso isolierter und abgekapselter sind Betroffene. Und das ist eigentlich sehr schade. Und vor allem bemerke ich das manchmal unter Müttern, unter Frauen, dass da sehr schnell eine Art Bewertung oder Abwertung passiert. Auch ehrlicherweise gar nicht so unüblich, vor allem über ganz viele Social-Media-Kanäle, wo man eben sieht, wie sollte denn so ein perfekter Alltag sein? Wie sollte ein toller Geburtstagskuchen aussehen? Wie viele Dinge sollten in den Goodie-Bags für den Kindergeburtstag sein? Und dann fällt jemand aus der Reihe und wird sofort ein bisschen bewertet oder abgewertet. Ich glaube, wir dürfen alle wohlwollender sein. Wir alle haben unsere Fehlerquellen. Der eine kann das besser, der andere kann jenes besser. Und am Ende können wir alle nur eins tun, unser Bestes. Und damit kämpfen wir, glaube ich, alle jeden Tag ziemlich hart.
Ah, da hast du recht. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, das lässt sich ja auf so viele Bereiche im Leben einfach übertragen. Wenn man ein bisschen wohlwollender wäre und einfach auch ein bisschen offener für die Gefühle des Gegenübers, sei es jetzt der Partner, die Freundin, die Chefin, dann ist ja so viel eigentlich schon gewonnen.
Ja.
Meine allerletzte Frage jetzt hier zu dieser Geschichte wäre, es hören uns bestimmt die ein oder anderen Bonusmütter oder auch Bonusväter zu. Was würdest du ihnen gerne aus deiner Sicht der Paartherapeutin mitgeben? Was wäre wichtig für ihre Beziehung und für ihre Rolle?
Ich glaube, ihr macht da einen ganz schön tollen Job und der Job ist bestimmt hart und ihr hattet bestimmt mit dem ein oder anderen Gegenwind zu kämpfen. Ich weiß, was es für ein harter Job ist. Ich arbeite fast wirklich täglich mit diesen Thematiken bei mir und seid gut zu euch. Und nehmt euch ein bisschen mehr Raum für die eigenen Bedürfnisse und nehmt euch vor allem Raum, um offen darüber sprechen zu können und neue Wege mit euren Partnern und eurer neuen Familie zu gehen und die Suppe nochmal neu aufzusetzen. Das würde ich euch raten.
Ja, Hanna, das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür, auch für das ganze Interview und für deine Einblicke. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Ich mich auch, lieber Alex. Danke dir.
Unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie oder jegliche andere Therapieform. Wer gerne aber einen Rat von unserer Expertin Hanna Gensch hätte zu seiner Beziehung, der kann sich super gerne an sie wenden. Ihre Kontaktdaten mit ihrer Webseite und allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Und ja, vielleicht seid ihr ja demnächst entweder als Geschichte hier mal bei uns im Podcast mit dabei oder bucht euch eine Session bei Hanna Gensch selbst. Sie freut sich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, uns vielleicht sogar 5 Sterne dalässt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.